nach dieser Stadt in der Offenbarung. Warum? Am Anfang der Offenbarung sind ja die sogenannten sieben Sendschreiben. Briefe an sieben Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Sieben steht für die Gesamtheit. Das heißt, es geht letztlich um Botschaften an die ganze Christenheit, an die ganze Kirche. Und die sind sehr unterschiedlich. In der Regel gibt es Gutes und Schlechtes zu sagen. Mal auch fast nur Kritisches. Und einer Gemeinde wird nur Positives gesagt. Und das ist die Gemeinde in Philadelphia. Sonst gibt es zumindest so eine kleine Empfehlung, mal doch noch was zu ändern. In diesem Brief an die Gemeinde in Philadelphia wird nur gelobt. Und das finde ich auch mal schön, wenn man mal etwas so ganz Positives bedenken kann. Eine lobenswerte Gemeinde. Was ist eine lobenswerte Gemeinde? Wenn wir jetzt zusammentragen würden, eine große Gemeinde, eine Gemeinde mit eindrücklichen Gottesdiensten und Veranstaltungen, eine Gemeinde, wo immer Harmonie ist, ein Herz und eine Seele, eine starke Gemeinde, die sich kümmern kann, die Einfluss hat. Ich lese mal, was an Lob an die Gemeinde in Philadelphia gerichtet wird. Offenbarung 3, Abvers 7. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, ich glaube, dass Engel sozusagen die Gesamtheit der Gemeinde meint. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der wahrhaft Heilige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Was sagt er? Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt habe. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde ich auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Siegeskranz bekommt. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zweiter Advent. Der Adventssonntag, der in besonderer Weise eigentlich noch einmal darauf hinweist, schaut nach vorne, Jesus kommt wieder. Und so auch mitten in diesem Text die Aussage, ich komme bald, sagt Jesus. Was sagt dieser Jesus dieser Gemeinde? Ich versuche mal, so ein paar Schneisen in diesen Abschnitt hineinzufinden. Und dann, es geht dem Thema nach, was Jesus sagt. Was sagt Jesus in diesem Abschnitt? Als erstes stellt er sich selbst noch einmal vor. Jesus sagt, ich bin der wirklich, der wahrhaft Heilige. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige. Man kann das als einen gemeinsamen Ausdruck verstehen, nämlich der wirklich Heilige. Der Heilige, der ganz andere, der Reine, der Unantastbare, der Unvergleichliche. Was Jesus hier über sich selbst sagt, das sagt die Bibel schon im Alten Testament von Gott selbst. Und damit wird noch einmal etwas deutlich gemacht. So normalerweise ist ja Weihnachten das Fest, wo wir uns besonders an das Menschsein von Jesus erinnern lassen. Er kam in diese Welt, ließ alle Macht zurück und wurde wirklicher, echter Mensch. Von einer Frau geboren, in eine Krippe, in einem Stall gelegt, ein Baby. Gott wird Mensch. Und hier wird noch einmal deutlich gemacht, dieser selbe Jesus ist Mensch und er ist Gott. Wirklich Gott. Darauf wird hier der Ton gelegt. Heilig, ganz anders als wir sind. Rein, unantastbar, ohne Fehler und Macken. Er ist das, was wir von Natur aus eben nicht sind. Wir sind von uns aus nicht heilig, sondern fehlerhafte und schuldige Menschen. Aber, das ist das Schöne, wer zu ihm gehört, wird dadurch heilig. Denn alles, was Gott gehört, wird dadurch heilig. Alles, was Gott zur Verfügung steht, ist damit geheiligt, weil es dem heiligen Gott gehört. Wie kommt man zu diesem Gott? Wie wird man sozusagen auch heilig? Das war das Erste, was Jesus sagt. Er stellt sich nochmal vor, ich bin der wahrhaft Heilige. Das Zweite, was er sagt, ist, ich habe eine Tür aufgemacht. Und ich habe den Schlüssel. Vermutlich könnten jetzt viele von uns irgendwelche spannenden Schlüsselgeschichten erzählen, wo man den Schlüssel verlegt hat und ihn dann doch endlich wiedergefunden hat und dann aus dem Kalten wieder ins Haus rein konnte oder doch den Schlüsseldienst brauchte oder wie auch immer. Ich erzähle Ihnen eine kleine Schlüsselgeschichte von mir. Vor einigen Jahren habe ich mal von meinem Bruder ein altes Auto übernommen. Aber dieses Auto hatte etwas, was meine Autos vorher noch nie hatten, nämlich eine Fernbedienung, um das Auto auf- und zuzuschließen. Als mein Bruder mir das Auto übergab, war ein Schlüssel intakt und einer kaputt. Ich fuhr hier nach Halver, stellte das Auto ab, hatte am nächsten Tag einen Termin, den ich erreichen musste. Ich gehe zum Auto, nehme den Schlüssel aus der Tasche, drücke, es passiert nichts. Ich gehe näher ran, wieder nichts. Ich denke, ach du grüne Nonne, jetzt auch noch der Schlüssel kaputt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass da versteckt auch noch ein echter Schlüssel drin war, den man also notfalls auch noch benutzen konnte. Ich war der Meinung, alles ist zu und wenn jetzt der zweite Schlüssel auch noch kaputt ist, dann geht ja erstmal gar nichts. Ich also ins Haus, Termin abgesagt, daraufhin fasse ich in meine Hosentasche und fühle einen zweiten Schlüssel. Ich nehme den, gehe zum Auto, drücke, alles offen. Man muss den richtigen Schlüssel in der Hand haben, nicht den kaputten oder den falschen. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Ich bin die Schlüsselperson. Ich schließe auf und dann kann keiner abschließen. Ich schließe zu und keiner schafft es, das zu öffnen. Was für einen Schlüssel hat Jesus? Er sagt, ich habe den Schlüssel Davids. Als ich das erst gelesen habe, habe ich gedacht, was soll das? Die Kommentare helfen da manchmal. Es gibt beim Propheten Jesaja eine Stelle, da wird vom Haushofmeister Eliakim berichtet, dass er den Schlüssel Davids bekam. Das heißt, der damalige König aus der Davidslinie übergab seinem Haus- und Hofmeister den Schlüssel, mit dem er den ganzen Palast auf- und zuschließen konnte. Alles stand ihm offen, wenn er diesen Schlüssel hatte. Und denen, die diesen Schlüssel nicht hatten, stand es nicht offen. Daran knüpft wohl Jesus hier an dieses Bild, den Schlüssel zum Palast. Es geht, glaube ich, um den Schlüssel zu Gottes Welt. Jesus sagt, ich kann euch die aufschließen und niemand außer mir. Nur ich mache die Tür zum Himmel auf. Im ersten Kapitel der Offenbarung ist auch davon die Rede, dass Jesus den Schlüssel zum Totenreich hat. Also auch der Herr über Leben und Tod und über der Richter über Gut und Böse ist. Hier geht es jetzt um den Punkt, dass Jesus die Tür zum Himmel aufschließen kann. Ich habe vor dir eine Tür aufgemacht und darum gehörst du dazu. Darum darfst du hineingehen und bei Gott zu Hause sein, weil ich durch mein Kreuz und meine Auferstehung die Tür aufgemacht habe, die Schuld vergeben, alles weggeräumt und jetzt darfst du hier zu Hause sein. Ich habe vor dir eine Tür aufgemacht, Gemeinde in Philadelphia, aber auch in Halfa. Ihr dürft bei Gott freien Zugang haben. Die Tür zu Gott macht Jesus auf. Aber wenn man im Neuen Testament liest, ist dieses Bild von der offenen Tür oft auch ein Bild, dass Jesus die Tür zu anderen Menschen aufmacht. Dass Menschen das Evangelium hören, verstehen und glauben. Oder glauben und verstehen. Also auch darum geht es, dass Jesus die Tür zu den Menschen aufschließt. Wir können noch so viel tun und veranstalten, dass Herzen sich öffnen für Jesus und dass das Wort auf Glauben stößt, das haben wir nicht in der Hand. Da braucht es diesen Schlüssel. Da braucht es Jesus, der die Herzen öffnet. Jesus macht die Türen auf oder auch manchmal zu. Manchmal macht Jesus das auch bei uns in unserem persönlichen Leben. Dass er sagt, ich habe vor dir eine Tür aufgemacht. Im Beruf, der Familie, in deinem Dienst für Jesus. Und jetzt geh durch. Niemand kann diese Tür wieder verschließen. Ich habe sie aufgemacht. Geh durch. Aber wir können es auch manchmal erleben, dass Jesus bestimmte Türen schließt. Und dann kriegen wir sie auch nicht wieder auf. Und wenn er zumacht, dann sind sie zu. Auch manchmal in unserem eigenen Leben. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel und ich habe vor dir eine Tür aufgemacht. Das sind die ersten beiden Dinge. Er stellt sich selber nochmal vor, ich bin der wirklich Heilige. Und ich habe den Schlüssel und vor dir eine Tür aufgeschlossen, dass du bei Gott zu Hause sein darfst. Und hoffentlich macht er auch für uns als Gemeinde immer wieder Türen auf, auch bei Menschen, für sein Wort, für die gute Botschaft. Das Dritte, was Jesus sagt, ist, ich weiß. Nun kann das unterschiedlich klingen, wenn jemand sagt, ich weiß. Wenn jemand sagt, ich weiß, was du wieder für einen Mist gemacht hast, klingt das eher bedrohlich. Wenn jemand sagt, ich weiß doch, was dich bedrückt, dann klingt das eher tröstlich. Jesus sagt, ich weiß. Und wenn Jesus sagt, ich weiß, dann brauche ich nichts vor ihm verstecken. Das Gute nicht, das Schwierige nicht, auch mein Versagen nicht. Er weiß es sowieso. Und das ist gut so. Ihn überrascht nichts mehr. Er weiß es sowieso. Weder positiv noch negativ. Aber das, was Jesus hier sagt, ist vor allen Dingen positiv gemeint. Ich weiß. Ich weiß. Was weiß Jesus? Er nennt vier Dinge. Er sagt als erstes, ich weiß deine Werke. Evangelische Ohren fangen an zu jucken. Werke? War das nicht genau das, was Martin Luther immer so schwierig fand? Man kann sich doch mit Werken nichts bei Gott verdienen. Richtig. Man kann sich mit Werken nicht den Himmel aufschließen. Richtig. Keiner kann sich bei Gott was verdienen. Das ist nach wie vor gut zu wissen und zu behalten. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Werke, mit denen wir versuchen, uns was zu verdienen oder unseren Wert daraus abzuleiten, sind vergebliche Mühe. Wir kommen zu Gott nur durch Jesus, ich habe es eben schon gesagt, durch den Glauben, nur aus Gnade, nicht aus Werken, richtig. Das ist die Vorderseite der Medaille sozusagen, aber es gibt auch eine andere Seite. Mein Tun sagt etwas über mich aus. Das, was ich bin, drückt sich in meinem Leben aus. Wie sagt Jesus mal? Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum faule. Man kann im Tun etwas erkennen über einen Menschen. Und Jesus guckt auf das, was wir tun. Er schaut auf die Früchte unseres Glaubens. Genau darum geht es und er sagt hier, ich kenne deine Werke. Und das meint er an dieser Stelle einfach nur positiv. Ich freue mich daran, was du Gutes tust. Ich freue mich darüber, dass der Glaube in deinem Leben gute Früchte trägt. Ich glaube, wir brauchen diese Unterscheidung. Werke als Weg zu Gott helfen nicht. Aber Werke als Ausdruck unseres Lebens mit Gott sind ganz wichtig. Ich möchte es an einem Bild veranschaulichen. Wir nehmen mal eine Euromünze. Vorderseite der Euromünze, da steht der Wert drauf. Das ist sozusagen die Glaubensseite. Ich bin wertvoll, Gott hat mich angenommen, mir einen Wert beigelegt, mir einen Wert geschenkt. Jede Euromünze hat auch eine Rückseite. Was ist da drauf? Der Rückseite zeigt, aus welchem Land die Münze kommt. Der Adler aus Deutschland, der König aus Spanien. Unser Leben soll zeigen, wohin wir gehören, woher wir kommen. Wenn wir zu Gott gehören, dann darf sich das und soll sich das in unserem Reden und Tun auswirken und soll man das daran auch ablesen können. Dadurch bekommt die Münze nicht erst ihren Wert, aber diese Seite gehört dazu. Immer wenn Sie diese Woche ins Portemonnaie schauen, dürfen Sie sich daran erinnern. Ich weiß, ich kenne deine Werke. Und wie schön, wenn Jesus sagen kann, toll, ich freue mich an dem, was in deinem Leben an Früchten wächst. Was weiß er noch? Ich weiß deine kleine Kraft. Also doch keine super Gemeinde, keine starke Gemeinde. Eine Gemeinde mit nur kleiner Kraft, keine besonders bedeutende Zusammensetzung, kein gesellschaftlicher Einfluss, nichts, womit man beeindrucken könnte. Kleine Kraft. Ich muss schon sagen, meine Vorstellung von Gemeinde ist, dass ich mir schon eine starke Gemeinde immer gewünscht habe und auch immer wieder mal wünschen würde und denke, wäre doch eigentlich schön, wenn noch mehr Leute mitarbeiten und nicht doch so der harte Kern, der ist, der alles machen muss. oder was auch immer man sagt, oder wenn einfach noch mehr passieren würde, noch mehr Menschen dazukommen. Aber ich finde es total entspannend, was Jesus hier sagt. Ich kenne deine kleine Kraft. Dann kann man doch eigentlich tiefenentspannt sein. Wir müssen nicht toll sein. Wir müssen nicht stark sein, nicht schön, nicht fehlerfrei, damit Jesus mit uns was anfangen kann. Es reicht eine kleine Kraft. Jesus sagt, ich kenne deine kleine Kraft, ich kenne auch deine Schwäche und ich weiß, dass du es alleine nicht hinkriegst. Aber auch nicht musst. Und das sagt Jesus der Gemeinde damals und auch uns in Halfa und auch dir und mir persönlich. Ich kenne deine kleine Kraft. Erinnern Sie sich noch? Vor ein paar Jahren war das mal Jahreslosung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unsere Schwäche ist für Gott in der Regel kein Hindernis, sondern im Gegenteil die Chance, seine Kraft zu zeigen. Du hast nur eine kleine Kraft. Mach dir keine Sorgen, ich weiß es doch. Was kann man mit einer kleinen Kraft tun? Das ist das Nächste, was Jesus sieht und sagt, ich weiß deine Treue. Du hast nämlich an meinem Wort festgehalten, sagt Jesus. Und dazu reicht wohl auch eine kleine Kraft. Sich am Wort, an seinem Wort, an der Bibel festzuhalten. Sich nicht davon abbringen zu lassen, dass das der Ort ist, wo Gott sich finden lässt. Wo ich seine Stimme hören kann. Wo ich ihn besser kennenlernen kann. Mehr über mich und diese Welt erfahre. Es festzuhalten, dass in diesem Wort alles drinsteckt. Um leben zu können, um glauben zu können, um gerettet zu sein und bei Gott anzukommen. Es genügt eine kleine Kraft, um daran festzuhalten, dass die Maßstäbe, die Gott uns vermittelt hat in seinem Wort, auch heute noch gut und gültig sind. Weil wer könnte uns besser sagen, wie Leben funktioniert, als der, der es erfunden hat? An seinem Wort festhalten. Diesem Wort mit Respekt und Ehrfurcht begegnen, nicht zu meinen, ich weiß es doch sowieso vorher schon besser, sondern sich diesem Wort sogar unterordnen, bereit sein zu gehorchen, sich von diesem Wort beurteilen zu lassen, statt über das Wort Gottes zu herrschen und bestimmen zu wollen. Dazu reicht auch kleine Kraft. Und ich muss sagen, ich wünsche mir, dass Jesus über meinen Dienst und über mein Leben mal sagt, du hast an meinem Wort festgehalten. Und ich wünsche mir, dass Jesus das auch über unsere Gemeinde sagt. Ihr habt an meinem Wort festgehalten. Und was dazu auch gehört, der zweite Teil des Satzes, du hast meinen Namen nicht verleugnet, du stehst zu mir. Mit deinem Reden und deinem Tun. Du sagst es und du lebst es. Jesus ist der Herr. Und auch wenn es eng wird, Jesus ist der Herr, der Retter, der Weg zu Gott, der gute Hirte, die Tür, das Brot, der Christus, der Retter, der Messias, der Heiland. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Der wahrhaft Heilige. Und ich wünsche mir auch das, dass Jesus das über mich sagt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und doch weiß ich, dass ich das aus eigener Kraft nicht schaffe. Und ich kenne mein eigenes Versagen. Und doch, eigentlich möchte ich das, seinen Namen nicht verleugnen. Und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde. Ich weiß, deine Treue, sagt Jesus. Und ich weiß, auch deine Gegner. Wir schaffen es jetzt nicht, ins Einzelne hineinzugehen. Das klingt ziemlich schroff, was hier gesagt ist, von einer Synagoge des Satans ist da die Rede, von Juden, die eigentlich keine sind und lügen. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass es kein Urteil allgemein über Juden überhaupt ist. Es geht um konkrete Menschen dort vor Ort, die vermutlich die Gemeinde verfolgten, ihr zusetzten, wahrscheinlich so wie Paulus das auch getan hatte, bevor er Jesus kennenlernte. Und dass da vom Satan die Rede ist, zeigt, dass die Bibel immer den doppelten Blick hat. Das, was vordergründig passiert an Bösem, aber auch den Hintergrund nicht ausblendet. Und Jesus sagt, auch das weiß ich. Ich kenne deine Gegner. Ich weiß, wo sie Lügen verbreiten über dich, wo sie dich angreifen und zerstören wollen. Ich weiß es. Aber sei sicher, sie sind nicht stärker als ich. Sie werden kommen und niederfallen und erkennen, dass ich dich liebe. Das ist das Beste, was passieren kann, so wie das damals bei Paulus auch passierte, dass er Jesus erkannte, von seinem hohen Ross niederfiel und dann zu jemand wurde, der diesen Jesus und seine Liebe zu uns Menschen, zu dieser Welt, zu seiner Gemeinde bezeugt. Jesus sagt, ich kenne auch deine Feinde, auch die, die dir zusetzen, und sei sicher, sie sind nicht stärker als ich. Vier Dinge, wo Jesus sagt, ich weiß: deine Werke, deine kleine Kraft, deine Treue, deine Feinde. Und das Letzte, was Jesus sagt, ich komme bald. Das ist wieder Adventsbotschaft. Jesus wird kommen. Und jeder Advent sagt uns, wir sind näher dran als im vorigen Jahr. Wir sind näher dran am Wiederkommen Jesu als vor 2000 Jahren. Ich bin näher dran als an dem Tag, an dem ich zum Glauben kam. Jeder Tag meines Lebens bringt mich Jesus näher. Egal, ob es so sein wird, dass er sichtbar in diese Zeit hineinkommt und ich ihm gegenüberstehe, oder ob es der letzte Tag meines Lebens hier ist, der mich dann vor ihn stellt, wenn ich aus dieser Welt zu ihm gerufen werde. Ich komme auf dich zu, sagt Jesus, ich komme bald. Stell dich drauf ein. Ich komme bald, und das führt er noch in zweierlei Hinsicht aus und sagt, einmal halte durch. Halte durch. Halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Siegeskranz bekommt. Auch wenn es schwer wird, halt an Jesus fest, halt dich an ihm und an seinem Wort fest. Es wird nicht leicht, und es gibt die Gefahr, dass man schlapp macht. Es ist und bleibt ein Kampf. Und das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich, dass Christsein kein Wellness-Trip ist, kein Dauerchillen, kein Kuraufenthalt. Das mag auch mal dabei sein. Aber das ist nicht das Grundlegende. Glauben ist oft Kampf. Glauben ist oft anstrengend. Glauben ist oft so, dass man schlapp machen könnte. Angefeindet und angegriffen. Haltet durch. Lasst euch das, was euch zugesagt ist, nicht wieder streitig machen. Schön ist, dass in dem Vers zwischendrin auch etwas davon deutlich wird, wenn du durchhältst, und du hältst nur durch, weil ich dich halte. Wer durchhält, da werde ich auch durchhalten. Und Jesus ist sogar immer noch erst da. Wir können durchhalten, weil er uns hält. Und dann sagt er, ich komme bald, du kriegst einen Ehrenplatz. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Und ich werde auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Nicht ganz einfach zu verstehen. Ein Bild. Gottes neue Welt als ein Tempel. Das heißt doch, die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes ist da. Und die einzelne Gemeinde, vielleicht kann man es auch auf den einzelnen Menschen übertragen, der durchgehalten hat, der zu Jesus gehalten hat, als Säule. Ich sag mal, als Siegessäule. Weil es geht nicht um tragende Säulen, die das Dach tragen, sondern um Säulen, die auf etwas hinweisen. Ich habe hier mal die Siegessäule aus Berlin auf dem Bild mitgebracht. Die Berliner nennen sie nett die Jolt-Else. Woran erinnert sie? Sie ist aufgestellt worden als Erinnerung daran, dass Deutschland aus vielen Einzelteilen mal zu einem Ganzen geworden war. Reichsgründung. Klar, auch Sieg über Frankreich. All das steckt drin. Eine Säule der Erinnerung und des Sieges. Und nun ist es so, dass wir keine Säulen für irgendeine eigene Heldentat werden, sondern einfach wer durchhält, wer bei Jesus bleibt und sich von ihm halten lässt, der gehört zu denen, denen eine solche Säule gesetzt wird. Ein Ehrenplatz in Gottes neuer Welt. Und auf der Berliner Siegessäule, unten auf dem Relief, ist ein bisschen klein, aber wenn man das sieht, sieht man, da sind bestimmte Schlachten abgebildet. Manche Namen sagt mir was, manche nicht. Das ist nicht das, was auf uns abgebildet sein wird, sondern da steht der Name Gottes drauf. Jerusalem, du hast Zugang zu Gottes neuer Welt. Du hast Bürgerrecht in Gottes neuer Welt. Und der neue Name von Jesus, das ist ein etwas merkwürdiger Ausdruck, aber es geht wahrscheinlich einfach darum, dass Jesu Name nochmal zum besonders großen Strahlen kommt. Das, was schon drinsteckt, wird nochmal neu verdeutlicht. Ich umschreibe es mal, was sozusagen auf uns als Siegessäule stehen wird. Gehört ganz Gott. Ist von Jesus geliebt, gerettet, erlöst und neu gemacht. Hat dauerhaftes Bürgerrecht in Gottes neuer Welt, in seiner neuen Stadt, in dieser zukünftigen Stadt, die wir suchen, ist Himmelsbürger. Lasst uns beten. Danke, Herr, für diese positiven Worte, die du uns gibst. Und für dieses positive Bild von Gemeinde, was du uns vor Augen stellst. Und manchmal leiden wir darunter, dass wir gerne mehr Kraft hätten. Und manchmal wünschen wir uns, dass Türen aufgehen. Und du sagst uns, all das ist bei dir. Du bist der wahrhaft und wirklich Heilige. Du hast den Schlüssel und du kannst öffnen. Und du kennst uns und siehst und du wartest auf uns. Und darum wollen wir auf diesem Weg bleiben und uns das vor Augen stellen, wer du bist und mit was du auf uns wartest.